Reproduktive Gerechtigkeit.
Reproductive Justice.
Sishoku Nusegi.
Triptata Reproduktiva.
My Body, My Choice. Feministische Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit weltweit. Jedes Jahr finden 21 Millionen Abtreibungen unter unsicheren Bedingungen statt. Die Liste der negativen Folgen, die unsichere Abtreibungen haben, ist lang. Neben physischen und psychischen Verletzungen umfasst es auch Stigmatisierungen und Kriminalisierungen. 47.000 illegalisierte Abtreibungen gehen jedes Jahr tödlich aus. Das macht sie zu einer der häufigsten Todesursachen für Frauen. Der Zugang zu einer sicheren Abtreibung ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Während Frauen in einigen Ländern das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden und eine Schwangerschaft abzubrechen, ist Abtreibung an vielen Orten auf der Welt illegal. Unser Feature zu feministischen Kämpfen für reproduktive Gerechtigkeit geht in seine 5. Auflage. Dieses Jahr im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche zum internationalen Safe Abortion Day. Der internationale Tag für sichere Abtreibung findet jedes Jahr am 28. September als Aktionstag der globalen feministischen Bewegung für reproduktive Gerechtigkeit statt. Das Recht auf Zugang zu legalen, kostenlosen Schwangerschaftsabbrüchen ist dabei nur ein Teil reproduktiver Gerechtigkeit. Das Recht, Kinder zu bekommen, über die Anzahl und den Zeitpunkt selbst zu entscheiden und sie in einem friedlichen Umfeld großziehen zu können, gehört ebenso dazu wie ein diskriminierungsfreier Zugang zum Gesundheitssystem. Legal, einfach, fair. Für eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland. Dies ist das Motto der bundesweiten Aktionswoche zum Safe Abortion Day 2024. Dementsprechend steigen wir ein mit dem im April dieses Jahres veröffentlichten Abschlussbericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Darin wird die Frage behandelt, welche Möglichkeiten der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs möglich sind. Des Weiteren geben wir einen Überblick zu Abtreibungsrechten und spezifischen Aspekten reproduktiver Gerechtigkeit in Japan, widmen uns den Folgen der pronatalistischen Politik des Diktators Nicolae Ceausescu in Rumänien und vollziehen nach, wie sich in Südkorea über die vergangenen 70 Jahre bevölkerungspolitische Interessen auf die reproduktiven Rechte ausgewirkt haben und wie speziell durch Streiks die dortige feministische Bewegung schließlich Erfolge erzielen konnte.
In der Regel legen wir den Fokus der Beiträge auf die Frage, wie die reproduktiven Rechte in anderen Ländern aussehen, welche internationalen Entwicklungen zu beobachten sind und mit welchen Herausforderungen und Problemen schwangere Personen konfrontiert sind. Aus aktuellem Anlass wollen wir uns mit der Situation in Deutschland beschäftigen. Der Anlass ist die Veröffentlichung des Berichts der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin im März diesen Jahres. In unserer persönlichen Erfahrung begegnen auch uns häufig Aussagen wie Schwangerschaftsabbruch, das ist doch legal, es ist doch erlaubt. Wo ist also das Problem? Das Problem ist die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetzbuch. Im Jahr 2023 wurde von der Bundesregierung eine Kommission eingesetzt, um Möglichkeiten der Regulierung für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches zu prüfen. Der entsprechende Bericht ist in vielerlei Hinsicht von Interesse. Nach der Veröffentlichung wurde der Bericht zwar begrüßt, doch die Bereitschaft, sich mit den Inhalten zu befassen, war bisher zumindest seitens der Politik eher gering. Dass sich jetzt ohne Zutun an der Rechtslage etwas ändert und Schwangerschaftsabbrüche letztlich legalisiert werden, wird also nicht so ohne weiteres geschehen. Aber zu welchem Ergebnis ist die Kommission gekommen und wie wurde darauf reagiert? Die Woche im Frühjahr 2024, in der Bericht veröffentlicht wurde, war im Hinblick auf das Recht auf den eigenen Körper von bemerkenswerten Ereignissen geprägt. Neben der Veröffentlichung des Berichts der Kommission wurden die Ergebnisse der sogenannten ELSA-Studie präsentiert, welche erstmalig die Versorgungslage für schwangere Personen untersucht hat. Dabei wurde die Wahrnehmung hinsichtlich aufgetretener Hürden, der finanziellen Belastungen sowie der regionalen Verteilung von Unterstützungsangeboten analysiert. Die Ergebnisse der Studie offenbaren signifikante Diskrepanzen, insbesondere im Hinblick auf die Meldung von Daten. Des Weiteren wurde in der Berichtswoche ein Gesetz verabschiedet, welches sogenannte Gehsteigbelästigungen vor Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, verbietet. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Rechtslage zu Schwangerschaftsabbrüchen im § 218 des Strafgesetzbuchs in der Nähe von Mord und Totschlag geregelt. Diese Gesetzeslage gilt seit Mitte der 90er Jahre. Nach der Wiedervereinigung und nachdem das Verfassungsgericht in Karlsruhe auf Antrag der CDU/CSU den liberaleren Bundestagsbeschluss gekippt hatte, haben sich die Abgeordneten auf das noch heute gültige Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz verständigt. Das Bundesverfassungsgericht hatte seinerzeit eine Freigabe von Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche mit dem Argument verworfen, dass das Grundgesetz den Staat verpflichte, auch das Leben der Ungeborenen zu schützen. Laut § 218 des Strafgesetzbuches sind in Deutschland grundsätzlich alle Abtreibungen verboten. Sie werden nicht strafrechtlich verfolgt, wenn die schwangere Frau den Abbruch in den ersten 12 Wochen durchführen lässt und sich vorher bei einem Gespräch in einer Beratungsstelle informiert hat. Zwischen Beratung und Abbruch müssen dabei mindestens 3 Tage liegen. Diese Regelung wird offenkundig von der Kommission mit folgender Begründung abgelehnt. Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft ist nicht haltbar, da die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch einer verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung nicht standhielten. Die Kommission ist der Meinung, dass der § 218 mindestens verändert, wenn nicht gleich abgeschafft werden müsste. Eine Verbesserung des Status quo ist damit so greifbar wie lange nicht. Der Bericht beleuchtet diverse Aspekte der rechtlichen Auslegung und widmet sich dabei insbesondere der Auseinandersetzung mit bundesrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Aspekten. Ein zentrales Thema ist die Auseinandersetzung mit den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts der BRD zum § 218. Das erste Urteil von 1975, das die damals überlegte Fristenregelung ablehnte, ist einerseits zu nennen. Das zweite Urteil wurde im Kontext der Formulierung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes im Rahmen des Einigungsvertrags zwischen BRD und DDR im Jahr 1992 gefällt. Es bestätigt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1975, welches die Würde des ungeborenen Lebens in den Mittelpunkt stellt und die Unabwägbarkeit der Würde des ungeborenen Lebens betont. Im Rahmen der Erörterung hat die Kommission diese beiden Urteile des Bundesverfassungsgerichts mit anderen bereits ergangenen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts abgeglichen. Neben der intensiven Erörterung der Frage, wie verschiedene Rechtsobjekte lokalisiert werden können, enthält der Bericht der Kommission auch eine bemerkenswerte Diskussion der Güterabwägung und dreht sich um die Rechtsauslegungen des Bundesverfassungsgerichts der vergangenen Jahre. Das Bundesverfassungsgericht hat dort in seinen Entscheidungen zur Online-Durchsuchung, zum Bundeskriminalamtsgesetz und zum Polizeigesetz Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, dass die Menschenwürde trotz ihres hohen Stellenwerts abwägbar ist. Dies könnte die bisherige Dogmatik der unmöglichen Güterabwägung zwischen der schwangeren Person und dem Embryo bzw. dem Fötus auflösen. Die Kommission schlägt vor, dass in der Frühphase der Schwangerschaft ein Abbruch legal werden soll. Denn aktuell ist er das nicht, auch wenn der Finanzminister Christian Lindner in einem Interview mit dem RND der Meinung ist, dass es einen stabilen, funktionierenden gesellschaftlichen Konsens bei der Frage des legalen Schwangerschaftsabbruchs gebe und er deswegen eine Änderung ablehne. Zum einen besteht diese Regelung erst seit knapp 20 Jahren. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass in der DDR Schwangerschaftsabbrüche legal waren. Der § 218 kann somit besonders für ostdeutsche Frauen nicht als funktionierender Kompromiss bezeichnet werden. Auch sonst reagiert die Regierung ziemlich zurückhaltend. Olaf Scholz sagt nur, dass man da aufpassen muss, dass das Ganze nicht zu sehr polarisiert. Auch das Justizministerium und das Gesundheitsministerium, deren Ressorts direkt betroffen wären, wollten trotz der klaren Einschätzung der Kommission erst einmal alles in Ruhe auswerten und dem sozialen Frieden willen nichts überstürzen. Besser ist man da beraten, wenn man sich der Haltung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands anschließt. Dieser begrüßte die Empfehlungen als wichtigen Meilenstein. Eine Verordnung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts sowie die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Beratung würden endlich die Stigmatisierung beenden, der ungewollt Schwangere bisher ausgesetzt seien. Denn der Kulturkampf, vor dem die Regierung Angst hat, der ist schon seit Jahren da. Seien es Kampagnen gegen das Selbstbestimmungsgesetz, seien es Verbote, das Gender-Sternchen zu nutzen. Der Antifeminismus, der sich dieser Tage Bahn bricht, ist Ausdruck eines nach rechts driftenden Diskurses, stellen Patricia Hecht und Dina Riese fest. Sie fragen, wie reagieren progressive Kräfte am besten? Sollten sie die Debatte weiter totschweigen oder sollten sie sich offen und offensiv dazu äußern? Die USA sei ein gutes Beispiel dafür, wohin das Schweigen führt. Dort haben rechtskonservative Richter Roe vs. Wade gekippt, ein Gesetz, das Frauen den Schwangerschaftsabbruch garantiert. Das war auch möglich, weil Demokratinnen es zu lange nicht für nötig hielten, zu thematisieren, wie grundlegend das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist. Oder dieses Recht gar in der Verfassung zu verankern, um es gegen solche Angriffe zu wappnen. Dass das geht, zeigen nicht nur international immer mehr Beispiele, wie kürzlich Frankreich, wo das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gerade in der Verfassung verankert wurde. Auch das EU-Parlament forderte erst im Frühjahr, das Abtreibungsrecht in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufzunehmen. In den meisten anderen EU-Staaten ist das Recht auf Schwangerschaftsabbruch viel liberaler. In den Niederlanden ist ein Abbruch in der Regel bis zur 22. Woche erlaubt, in Frankreich und in Spanien bis zur 14. Woche. Von daher weg mit § 218 des Strafgesetzbuchs.
Japan. Reproduktive Gerechtigkeit hat viele Facetten. Einige möchten wir im folgenden Beitrag im Hinblick auf Japan vorstellen. Dabei muss man im Hinterkopf behalten, dass einige Aspekte genannt werden, die jedoch weder ein vollständiges Bild über Hindernisse zur Erreichung reproduktiver Gerechtigkeit zeichnen, noch die vielfältigen Kämpfe für diese umfassend darstellen können. Heute ist Abtreibung in Japan unter bestimmten Bedingungen bis zur 22. Woche der Schwangerschaft zugelassen. Ein kurzer historischer Einschub. 1869 wurden Abtreibungen in Japan verboten, aber längere Zeit nicht als Straftat verfolgt. Dies änderte sich 1880, als erstmals auch rechtliche Strafen vorgesehen wurden. 1907 wurden diese gesetzlichen Bestimmungen verschärft. Ab diesem Zeitpunkt konnten Schwangere, die eine Abtreibung durchführen ließen, mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden. Für diejenigen, die die Abtreibung vornahmen, konnten bis zu 7 Jahre Haft angeordnet werden. Technisch gesehen sind diese Gesetze noch heute in Kraft, werden aber durch andere Regelungen ausgehebelt. So wurden zum Beispiel ab 1923 Abtreibungen erlaubt, wenn das Leben der Betroffenen in Gefahr war. Wie in anderen Ländern gab es in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts verstärkt feministische Bestrebungen, Verhütungsmittel und Abtreibungen zu legalisieren. Auch durch die Folgen des Zweiten Weltkrieges, bei dem Japan als Verbündeter von Nazi-Deutschland koloniale Eroberungsfeldzüge vorangetrieben und die USA angegriffen hatte, änderte sich die Situation im Hinblick auf Abtreibungen. 1948 wurde die gesetzliche Grundlage für Abtreibungen in Japan grundlegend geändert. Dies geschah unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Probleme durch Kriegsfolgen, die so gravierend waren, dass 1946 für 10 Millionen Menschen eine ernsthafte Gefahr bestand, zu verhungern. Damals wurden Abtreibungen erlaubt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wurden. Wenn etwa das Leben der Mutter in Gefahr war oder eine Vergewaltigung stattgefunden hatte. 1949 gab es eine Erweiterung des Gesetzes, in der Abtreibung auch in finanzieller Notlage erlaubt wurde. Rechtliche Grundlage dafür war das sogenannte Eugenikschutzgesetz. Durch diese wurden erschreckenderweise auch Zwangssterilisierungen für Menschen mit bestimmten Behinderungen und Krankheiten vorgesehen. Dies konnte Menschen mit geistigen Behinderungen, unabhängig davon, ob diese angeboren oder zum Beispiel durch Unfälle entstanden waren, vererbten Krankheiten wie Huntington, aber auch Krankheiten wie Lepra oder Epilepsie betreffen. Ein Großteil der Zwangssterilisation wurde in psychiatrischen Einrichtungen vorgenommen. Die Zahl der Menschen, die zwangssterilisiert wurden, wird auf ca. 25.000 geschätzt, davon ca. 16.500 ohne erfolgte Zustimmung zur Sterilisation. Das Eugenikschutzgesetz wurde erst 1996 außer Kraft gesetzt. Die unter diesem Gesetz erfolgten Zwangssterilisierungen, um dessen Aufarbeitung noch heute gerungen und Schadensersatzprozesse geführt werden, sind zurzeit wieder präsent. Anfang Juli erließ der Oberste Gerichtshof ein Urteil, welches nicht nur wie in vielen Gerichtsverfahren vorher den Verstoß des Eugenikschutzgesetzes gegen die konstitutionellen Rechte der BürgerInnen bestätigte, sondern gleichzeitig verfügte, dass es für finanzielle Entschädigungen keine Verjährungsfrist gibt. Die Kläger sind größtenteils ältere Bürger, die nun so schnell wie möglich finanziell entschädigt werden müssen. 1996 trat das sogenannte Mutterschutzgesetz in Kraft, das das Eugenikschutzgesetz ablöste und in dem nun die Regelungen zur Abtreibung enthalten sind. Das größte Hindernis auf dem Weg zu einer Abtreibung ist, dass diese der Zustimmung des Ehepartners bedarf. Zwar können auch unverheiratete Schwangere eine Abtreibung vornehmen lassen, allerdings gibt es auch hier Fälle, wo Ärzte die Zustimmung eines Partners fordern und erschweren oder verunmöglichen damit die Abtreibung. Dadurch kommt es immer wieder zu Tragödien, die durch ein Recht auf selbstbestimmte Abtreibung vermeidbar wären. So wurde 2021 eine ehemalige Schwesternschülerin zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt, weil sie ihr Neugeborenes auf einer öffentlichen Toilette zurückgelassen hatte. Während ihres Gerichtsprozesses gab sie an, dass sie die durch den Arzt geforderte männliche Zustimmung für eine Abtreibung nicht hatte erhalten können. Erst im April 2023 wurde in Japan der Einsatz der Abtreibungspille legalisiert. Damit ist Japan das 66. Land, in dem diese zum Einsatz kommt, und das ganze 35 Jahre, nachdem sie in Frankreich 1988 eingeführt wurden. Bis dahin wurden Abtreibungen überwiegend durch die Absaugmethode, in 25% der Fälle aber auch durch Ausschabungen durchgeführt. Diese werden durch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, als veraltet und nicht empfehlenswert angesehen, weil es dabei zu schweren Komplikationen kommen kann. Leider ist auch beim Einsatz der Abtreibungspille die Einverständniserklärung des Partners bzw. Ehemannes weiterhin eine Anforderung. Eine zusätzliche Voraussetzung für die Gabe der Abtreibungspille ist bisher auch, dass sie mit einer stationären Aufnahme verbunden ist. Hier werden nun aktuell Erleichterungen geprüft, nachdem es im ersten Jahr ihres Einsatzes in Japan zu keinen gravierenden Problemen beim Einsatz kam. Diese Erleichterungen beziehen sich darauf, dass dann auch Einrichtungen die Abtreibungspille ausgeben dürfen, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung zur Verfügung stellen können und für Notfälle mit entsprechenden Einrichtungen kooperieren. Bisher müssen die PatientInnen die vollständige Abtreibung abwarten. Nun könnten sie nach der Medikamentengabe nach Hause, vorausgesetzt, sie wurden im Umkreis von 16 Kilometern und stellen sich nach einer Woche erneut in der Klinik vor. Dem Recht auf Abtreibung vorangestellt sind sichere und legale Wege der Verhütung. In Japan wird überwiegend mit Kondom, bekanntermaßen eines der weniger sicheren Verhütungsmittel, eine Schwangerschaft vermieden. In Japan wurden orale Verhütungsmittel wie die Antibabypille erst relativ spät legalisiert, nämlich im Jahr 1999. Dies war damals das Ergebnis langer Diskussionen und des Drucks von Frauenrechtsgruppen, da es zuvor erhebliche Vorbehalte und Bedenken bezüglich der möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen gab. Die Pille danach wurde sogar erst 2011 zugelassen. Ein wichtiger Punkt für reproduktive Gerechtigkeit ist die Höhe der Kosten und wer diese tragen muss. In Japan ist es üblich, dass in der Regel PatientInnen einen Eigenanteil von 30% für Untersuchungen, Behandlungen und Medikamente übernehmen. Bestimmte Screenings sind stark subventioniert oder kostenfrei. Dies trifft jedoch weder auf Verhütungsmittel und Kosten für die Pille danach und Abtreibungen zu. Die Pille kostet monatlich zwischen 15 und 25 Euro. Der Preis für die Pille danach beträgt zwischen 45 und 75 Euro. In Japan müssen die Kosten für eine Abtreibung in der Regel von der betroffenen Frau selbst getragen werden. Diese Kosten werden nicht von der staatlichen Krankenversicherung gedeckt, da Abtreibungen als nicht medizinisch notwendige Eingriffe gelten, es sei denn, sie werden aus medizinischen Gründen durchgeführt, bei denen das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet ist. Die Kosten für eine Abtreibung variieren je nach Klinik und Schwangerschaftswoche, in der der Eingriff durchgeführt wird. Sie liegen im Durchschnitt zwischen 700 bis 1400 Euro für eine Abtreibung im ersten Trimester, wobei das japanische Durchschnittseinkommen leicht unter dem deutschen liegt. Die Kosten können höher sein, wenn der Eingriff später in der Schwangerschaft erfolgt. Zusätzlich zu den direkten Kosten für den Eingriff können auch noch Kosten für Voruntersuchungen und Nachsorge hinzukommen, die ebenfalls privat getragen werden müssen. Dabei gibt es keine speziellen staatlichen Beihilfen für wirtschaftlich schlecht gestellte Frauen, die eine Abtreibung benötigen. Es gibt auch keine weit verbreiteten Programme oder Fonds, die finanzielle Unterstützung für Abtreibungen anbieten. Allerdings gibt es einige gemeinnützige Organisationen und Frauenhilfsgruppen in begrenztem Umfang, die Unterstützung anbieten, oft in Form von Beratung und manchmal auch in finanziellen Notlagen. Diese Hilfsangebote sind jedoch nicht umfassend und variieren je nach Region und Organisation. Die hohen Kosten und das Fehlen staatlicher Unterstützung können für wirtschaftlich benachteiligte Frauen eine erhebliche Hürde darstellen, was zu schwierigen Entscheidungen oder unsicheren Alternativen führen kann. Frauen in finanziellen Notlagen müssen daher oft auf persönliche Netzwerke oder gemeinnützige Spendenaktionen zurückgreifen. Die Unterstützung in Japan konzentriert sich stärker auf Prävention und Beratung, da das Thema Abtreibung weiterhin sensibel und mit vielen sozialen Tabus behaftet ist. Frauenrechtsorganisationen wie die Japan Family Planning Association, JFPA, und das Women's Action Network, WAN, haben in den letzten Jahren verstärkt Druck auf die Regierung ausgeübt, die Zustimmungspflicht des Ehegatten für Abtreibungen abzuschaffen. Außerdem gibt es Gruppen wie Action for Safe Abortion Japan, die Petitionen bei der Regierung einreichen, um die Zustimmungspflicht zu streichen. Diese Petitionen wurden oft von öffentlichen Protesten und Medienkampagnen begleitet, die darauf abzielen, das Bewusstsein für die Problematik zu schärfen. In Japan wird das Thema reproduktive Gerechtigkeit nicht so prominent im Wahlkampf thematisiert wie in einigen anderen Ländern. Allerdings gibt es politische Parteien, die sich für progressive Positionen in Bezug auf reproduktive Rechte einsetzen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass durch die andauernden Kämpfe, die teilweise den Klageweg bestreiten und teilweise Kampagnen in Verbindung mit Demonstrationen sind, Verbesserungen im Hinblick auf die reproduktive Gerechtigkeit in Japan erreichen werden.
Rumänien. Der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu erließ 1966 das sogenannte Dekret 770, das nicht nur Abtreibungen untersagte, sondern auch Empfängnisverhütung. Die Geburtenrate verdoppelte sich so innerhalb eines Jahres auf nahezu 4 Kinder pro Gebärende. Erst nach 4 Kindern oder mit 40 Jahren, nach einer weiteren Verschärfung sogar erst nach 5 Kindern und mit 45 Jahren der Frauen, war das Soll erreicht und bei einer weiteren Schwangerschaft eine Abtreibung möglich. Doch schon 1968 sank die Geburtenrate wieder, da die RumänInnen Mittel und Wege fanden, zu verhüten oder illegal Abtreibungen vorzunehmen. Zu einem hohen Preis. Genau wie die Geburtenrate verdoppelte sich das Risiko, infolge einer Schwangerschaft zu sterben. Offiziell starben bis 1989 11.000 Frauen an den Folgen illegaler Abtreibungen. Viele trugen schwere gesundheitliche Schäden davon. Ceausescu rechtfertigte diese pronatalistischen Maßnahmen mit ökonomischen und nationalistischen Gründen. Ein rasches Bevölkerungswachstum sollte die wirtschaftliche und militärische Stärke Rumäniens steigern. Angesichts eines Bevölkerungsrückgangs in den frühen 1960er Jahren sah Ceausescu in einer steigenden Geburtenrate eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme des Landes. Rumänien sollte eine führende Nation im Ostblock werden. Besonders gegen Ungarn sind auch rassifizierende Äußerungen Ceausescus bekannt. Das 1966 erlassene Dekret 770 machte Abtreibungen illegal. Es sei denn, das Leben der Mutter war in Gefahr oder sie hatte bereits 4 bzw. später 5 Kinder. Es wurden regelmäßige und invasive Kontrollen an schwangeren Frauen vorgenommen, um sicherzustellen, dass keine Abtreibungen durchgeführt wurden. ÄrztInnen waren verpflichtet, Schwangerschaften zu melden. Verstöße gegen das Gesetz wurden mit mehrjährigen Haftstrafen für ÄrztInnen und auch für die betroffenen Frauen bestraft. Frauen, die keine Kinder bekommen konnten oder wollten, wurden gesellschaftlich stigmatisiert, strafrechtlich verfolgt, eingesperrt und zu Zwangsarbeit verurteilt. Neben dem Abtreibungsverbot schränkte die Regierung auch den Zugang zu Verhütungsmitteln stark ein. Kondome und andere Verhütungsmittel waren entweder schwer erhältlich oder von minderer Qualität. So wurden sogar aus der DDR Verhütungsmittel nach Rumänien geschmuggelt. Arme Frauen konnten sich weit weniger eine illegale Abtreibung oder gute Verhütungsmittel leisten. Ihnen blieb oft nur der Weg, die Neugeborenen auszusetzen, die sie nicht ernähren konnten. Überfüllte Waisenhäuser gehörten zu den erschreckendsten Bildern, die nach dem Sturz Ceausescus um die Welt gingen. 170.000 Kinder, fast 1% der Gesamtbevölkerung Rumäniens, wurden 1989 in diesen Verwahranstalten gefunden. Die Bedingungen dort waren katastrophal. Viele Kinder litten an Vernachlässigung und Missbrauch. Viele der Kinder in diesen Einrichtungen stammten aus Familien, die sich aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten nicht in der Lage sahen, ihre Kinder zu versorgen. Obwohl zu Zeiten Ceausescus viel Geld in Kitas und Schulen investiert wurde, war die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur Rumäniens mit dem schlagartigen Bevölkerungswachstum überlastet. Viele Menschen lebten weiterhin in extremer Armut. Kurz nach dem Sturz und der Hinrichtung Ceausescus 1989 war die Rücknahme des Dekrets 770 eine der ersten Maßnahmen der Übergangsregierung. Die Auswirkungen des Dekrets sind bis heute spürbar. Rumänien unter Ceausescu ist ein warnendes Beispiel vor den Gefahren staatlicher Eingriffe in die Reproduktionsrechte.
Südkorea. Wenn man sich mit der Entwicklung der reproduktiven Rechte in Südkorea auseinandersetzt, kommt man nicht umhin, daran zu zweifeln, inwiefern es der Politik wirklich um Moral beim Thema Schwangerschaftsabbruch geht. Die Umstände der letzten 70 Jahre verdeutlichen eigentlich nur, wie eng die Rechte von Frauen mit bevölkerungspolitischen Interessen zusammenhängen. Ist die Geburtenrate zu hoch, sind Schwangerschaftsabbrüche erwünscht, ist sie zu niedrig, sollen sie verhindert werden. Und obwohl dieser Umstand eine sehr direkte Auswirkung auf die Schwangeren hat, stehen sie nicht im Mittelpunkt der Debatte. Betrachten wir die historische Entwicklung in Südkorea noch einmal genauer. 1953 war das Jahr, in dem Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich verboten wurden, und zwar unter allen Umständen. Aus feministischer Perspektive geht dieses Gesetz zurück auf die allgemeine Annahme, dass Frauen keine eigenen Rechte haben und ihren Körper ihrem Ehemann und dem Staat zur Verfügung stellen müssen. In seinen Grundsätzen blieb das Gesetz bestehen bis 2019. Und das, obwohl die Realität innerhalb der letzten Jahrzehnte starken Schwankungen unterlegen war. Der starke Bevölkerungsanstieg der 50er Jahre im globalen Süden und die Sorge vor Überbevölkerung bringt ausgehend von den USA eine neue Strategie auf den Tisch. Die Einführung von Geburtenkontrollprogrammen. Südkorea hat damals eine Geburtenrate von 6 Kindern pro Frau und ist somit Ziel dieser Politik. Anreiz für die Regierung, diese Programme durchzuführen, ist die Vergabe von Geldern, um die ökonomische Entwicklung voranzutreiben. Dabei werden der Bevölkerung flächendeckend Verhütungsmittel zur Verfügung gestellt, jedoch auch immer mehr Sterilisationen durchgeführt. Was damit einherging, war ein liberaler Umgang mit dem eigentlich verbotenen Schwangerschaftsabbruch. Schließlich führte er zum selben Ziel, nämlich zu dem Rückgang der Reproduktionszahl. Dass dabei die reproduktiven Rechte der Schwangeren nicht im Vordergrund standen, wird dadurch deutlich, dass die Frauen trotzdem die Erlaubnis ihres Ehemanns einholen mussten und durch die Illegalisierung die medizinischen Bedingungen nicht dem Standard anderer medizinischer Eingriffe entsprachen. Im Strafgesetzbuch war der Schwangerschaftsabbruch weiterhin verboten. Die Maßnahmen zeigten ihre Wirkung. Von Jahr zu Jahr sank die Zahl der Geburten in Südkorea. Bis heute. Bereits seit 2005 verzeichnet Südkorea die niedrigste Geburtenrate der Welt. Sie lag zuletzt bei durchschnittlich 0,72 Kindern pro Frau. Um die Reproduktion einer Bevölkerung zu gewährleisten, ist allerdings eine Rate von 2,1 notwendig. Es kommt zu einem Shift im Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen. Und dieser wird wieder einmal sehr durchschaubar. Um das Bevölkerungswachstum anzukurbeln, verabschiedet die Regierung einen Masterplan, mit dem vor allem das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs stärker durchgesetzt werden soll. Südkoreas damaliger Gesundheitsminister sieht darin eine sinnvolle Methode. Bereits die Hälfte der Abbrüche zu verhindern, mache einen signifikanten Unterschied. Dieser Wandel hatte zur Folge, dass sich Lebensschützer dazu ermutigt sahen, Kliniken, die noch Abbrüche durchführten, der Polizei zu melden und es zu mehr Strafverfolgung in diesem Zusammenhang kam. Daraufhin verschlechterte sich der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen enorm. Aufgrund der strafrechtlichen Konsequenzen
scheuten sich Ärztinnen häufig, Patientinnen mit Komplikationen ins Krankenhaus einzuweisen. Deswegen begaben sich Schwangere für den Eingriff häufiger ins Ausland. 2012, nachdem eine Hebamme aufgrund dieses Gesetzes angezeigt wurde, kam es zu der ersten verfassungsrechtlichen Prüfung des Gesetzes. Damals wurde das Gesetz als verfassungsrechtskonform eingestuft, mit der Begründung, dass das Recht des Fötus im öffentlichen Interesse sei, wohingegen das Entscheidungsrecht der Mutter allein ihrem individuellen Interesse unterliege. Diesen Umständen stellten sich FeministInnen entschlossen entgegen. Unter dem Slogan »If abortion is a crime, the state is the criminal« demonstrieren sie so lange, bis das Gesetz gekippt wurde. Reproduktive Rechte einzuschränken bedeutet Menschenrechte einzuschränken. Und dagegen gehen immer mehr Menschen in Südkorea auf die Straße.
Die feministische Bewegung in Südkorea kann für uns alle eine Inspiration sein, weil sie trotz einer patriarchal, repressiv strukturierten Gesellschaft nicht aufgibt, für ihre Rechte zu kämpfen. Zu großen Massenprotesten kam es erstmals 2016, nachdem die Strafen für einen operativen Schwangerschaftsabbruch verschärft wurden. Die Joint Action for Reproductive Justice wurde gegründet. Ein Zusammenschluss aus feministischen Gruppen, AnwältInnen, ÄrztInnen, Organisationen für Menschen mit Behinderung, Jugendorganisationen und religiösen Gruppierungen. Diese Organisation begleitete öffentlichkeitswirksam Prozesse gegen die strengen Abtreibungsgesetze, führte große Proteste auf der Straße durch und übte Druck auf die Regierung aus. 2021 wurde das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen vom Verfassungsgericht gekippt und das Leben des Fötus von da an nicht mehr über das von Personen mit Uterus gestellt. Ein klarer Erfolg für die feministische Bewegung und deren Organisierung der Jahre zuvor. Seitdem sind Schwangerschaftsabbrüche in Südkorea komplett entkriminalisiert. Es gibt jedoch auch keinerlei rechtliche Regulierung mehr. Seit 2022 hat Südkorea einen konservativen Präsidenten, der vor allem Stimmen bei jungen Männern einholte und antifeministische Politik betreibt, während er behauptet, es seien vor allem die Männer, die in Südkorea benachteiligt wären. Aktuell verdienen Frauen 30% weniger als Männer. Wer sich auf Social Media als Feministin äußert, kann mit Problemen am Arbeitsplatz oder bei Bewerbungen rechnen. Und ein Kind zu bekommen, sollte gut überlegt sein. Bildung und Wohnen sind extrem teuer. Bei einer Arbeitszeit von 52 Stunden bleibt mit einem Kind für eine Frau oft nur der Weg der traditionellen Rollenbilder, bei denen der Mann das Geld verdient und die Frau Kindererziehung, Haushalt und Care-Arbeit für die ganze Familie übernimmt. Und die FeministInnen in Südkorea? Sie vernetzen sich online, bringen ihre Wut in Protestaktionen auf die Straße und gründen Bewegungen wie das 4B-Movement. Deren Ziel ist es, den Kontakt mit Männern zu reduzieren. Kurz gesagt, kein Dating, kein Sex, keine Ehe und keine Kinder mit Hetero-Cis-Männern. Diese Bewegung zeigt eindeutig, wie radikal die FeministInnen in Südkorea sein können. Und während über die Hälfte der südkoreanischen Männer antifeministische Haltungen vertreten, solidarisieren sich Flinters untereinander, bieten einander Schutz, helfen sich bei der Wohnungssuche und beschützen einander auf der Straße. Dass dies nicht immer aus einer feministischen Überzeugung, sondern einfach aus einer praktischen Notwendigkeit passiert, lässt sich in einem zutiefst patriarchalen System nicht leugnen. Denn auch wenn die 4B-Bewegung ein großes Internetphänomen geworden ist, so hat sie noch lange nicht die südkoreanische Gesellschaft durchdrungen. Fest steht aber, die Geburtenraten gehen immer weiter zurück, sodass mittlerweile von einem Gebärstreik gesprochen werden kann. Ob aus finanziellen Gründen oder feministischer Überzeugung. Die Feministinnen Südkoreas kämpfen weiter und haben dabei nicht nur einen großen Sieg bei der reproduktiven Gerechtigkeit geschafft, sondern bieten einander auch Solidarität und kämpfen für eine Unabhängigkeit vom Mann und für einen grundlegenden sozialen Wandel, in dem es möglich ist, die reproduktive Gesundheit von allen Menschen, unabhängig von Geschlechtsidentität, sozialem Status und dem Familienstand zu wahren.
Reproduktive Gerechtigkeit.
Reproductive Justice.
Seijoku Musegi.
Triptata Reproductiva.
My Body, My Choice. Feministische Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit weltweit. Dies war die 5. Ausgabe des Features zu feministischen Kämpfen für reproduktive Gerechtigkeit weltweit. Eine Produktion von ProChoice Dresden and Friends. Mit Henny, Carlo, Irmgard, Claudia, Michael und Goldie. Außerdem bedanken wir uns bei Rike, Jonathan und Coloradio, dem freien Radio in Dresden.